Mikas Matrix. Der feministische unter den politischen Podcasts. Hey und herzlich willkommen. Habt ihr eigentlich auch das Gefühl, dass die Welt irgendwie aus den Fugen gerät? Als wäre es nicht schon schlimm genug, dass der Krieg in Europa nicht enden will und auch nicht die Schrecken in Gaza. Jetzt gab es auch noch den Angriff Israels auf den Iran. Israels Bomben, die iranische Atomanlagen zerstören sollen, treffen auch die Menschen im Land. Und dann sind die USA auch noch in den Krieg eingestiegen. Und auch wenn zwischenzeitlich eine Waffenruhe ausgerufen wurde, weiß niemand, ob die Lage im Nahen und Mittleren Osten nicht weiter eskaliert. Frau, Leben, Freiheit. Mit diesem Ruf haben die Iranerinnen lautstark für ihre Rechte demonstriert. Das war 2022, nach dem Tod von Gina Amini in einem Foltergefängnis, weil sie angeblich ihr Kopftuch nicht richtig getragen hat. Die Bilder der mutigen Demonstrantinnen bei der iranischen Revolution gingen um die Welt. Doch das Mullah-Regime hat dennoch überlebt und wurde noch brutaler und repressiver. Wie geht es jetzt den Menschen im Iran, die vor den Bomben in keinen Schutzbunker fliehen können? Denn die Diktatoren halten es nicht für nötig, ihre Bevölkerung zu schützen. Wie geht es den Frauen, die vom Krieg nochmal auf besondere Weise betroffen sind? Kann es einen neuen Aufstand der Frauen gegen das Regime geben, während Bomben fallen? Darüber müssen wir reden. Ich bin Basha Mika, Journalistin und Publizistin. Mehr über mich findet ihr in den Shownotes oder schreibt mir auf Instagram. Dies ist die 35. Folge von Mikas Matrix. Was euch hier erwartet? Gleich ein Gespräch mit einer beeindruckenden Frau, die in Deutschland und dem Iran zu Hause ist. Wie blickt sie auf die Lage in ihrem Land und die katastrophale Entwicklung im Nahen Osten? Doch es gibt ja noch mehr in meinem Podcast. Eine Geschichte über eine Aktivistin in Taiwan, die gute Nachricht und eine Kolumne über die alltägliche sexistische Kackscheiße. Kommt her, hört zu, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich bin eine Wanderin zwischen den Welten. Das sagt Afsun Mushiri über sich und ihr Leben. Afsun ist übrigens der Name eines Wesens, das die Menschen verzaubert. Afsun wurde Anfang der 1980er Jahre im Iran geboren, als der erste Golfkrieg tobte, der Krieg zwischen dem Iran und dem Irak, der ganze 8 Jahre dauerte. Afsun erinnert sich sehr gut, wie sie als kleines Mädchen mit ihrem Bruder Krieg spielte. Als Kinder kannten sie es nicht anders. Sie war 8, als die Familie nach Deutschland kam und entwickelte schon damals ein feines Gespür für die kulturellen Unterschiede zwischen den Ländern. Erst 16 Jahre später kam Afsun zum ersten Mal wieder zurück in ihre alte Heimat und verstand, sie gehört in beide Länder und nicht nur in eins, nach Deutschland und den Iran. Das spiegelt sich auch in ihrer Arbeit. Afsun ist Filmproduzentin und Filmkuratorin. Sie konzipiert also Filmprogramme. Als Kuratorin will sie den Deutschen die iranischen Filme nahebringen und umgekehrt zeigt sie im Iran deutsche und internationale Produktionen. Und jetzt zeigt sie keinen Film, sondern ist hier bei mir in Mikas Matrix, um mit mir über den Iran zu sprechen.
Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat.
ملت ایران در مقابل جنگ تحمیلی محکم می‌ایسته، همچنانی که تا حالا ایستاده. در مقابل صلح تحمیلی محکم می‌ایسته. ملت ایران در مقابل تحمیل تسلیمی هیچ کس نمیشه.
A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz and Esfahan.
Herzlich willkommen, liebe Afsun. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich auch, heute mit dir im Gespräch zu sein. Danke für die Einladung.
Afsun, du hast es ja seit Wochen miterlebt, Israel wirft Bomben auf den Iran, der Iran beschießt Israel mit Raketen und die USA haben sich mit Angriffen auf iranische Atomeinlagen in den Krieg eingemischt. Wir haben eben die drei Kriegsherren gehört, Israels Netanyahu, Irans Führer Khamenei und US-Präsident Trump. Trump drängt offenbar auf Waffenruhe, aber niemand weiß, ob sie hält. Du hast als Kind, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, du hast als Kind in den 80er Jahren den langen Krieg zwischen dem Iran und dem Irak erlebt, den ersten Golfkrieg. Wie ging es dir, als du von dem israelischen Angriff gehört hast?
Es ist jedes Mal, wenn ich von Krieg und Zerstörung von Bomben, die auf eine Zivilbevölkerung fallen, höre, dass ich mich retraumatisiert fühle, dass ich wieder zurückversetzt bin in den Kriegszeiten, mich daran erinnere, wie die Sirenen ertönen, wie der Gang zum Bunker ist, wie das Leben mit wenigen Lebensmitteln, keine Elektrizität, kein Wasser Zugang ist. Und dadurch ist es so, als würde man sich mental wieder in diesen Kriegen einfinden. Und da geht es mir gleichermaßen, wenn es um den Iran geht, aber auch um andere Länder.
Und diese Hilflosigkeit, dieses Ausgeliefertsein, ist es das Gefühl, was dann bei dir im Vordergrund steht?
Ich denke, dass diese Hilflosigkeit eigentlich sich als ein Grundgefühl eingestellt hat, weil ich auch neu angekommen in der neuen Gesellschaft nach wie vor mich in vielen Situationen hilflos fühle als Immigrantin, als Frau und es sehr schwer ist, eine Stimme zu finden, wie ich sie gerne vermitteln möchte.
Das heißt, ich habe ja vorhin erzählt, dass du mal gesagt hast, du seist eine Wanderin zwischen den Welten. Aber Wanderin, das klingt irgendwie so schön. Was du jetzt sagst, das klingt gar nicht so toll, als würdest du dich eigentlich hier fremd fühlen und möglicherweise auch fremd im Iran?
Tatsächlich ist das zum Teil so. Ich denke, dass das Wandern auch immer mit einer gewissen Suche zu tun hat. Denn irgendwo angekommen wandert man nicht, demnach sucht man vielleicht auch weniger. Und diese Suche hat etwas Prozesshaftes, um genau diese Stimme und diese Stabilität eigentlich wiederzufinden.
Und Krieg ist ja genau das Gegenteil von Stabilität.
Ja, tatsächlich ist es in den letzten 5, 6 Jahren, seitdem ich eigentlich den Iran wieder verlassen habe, denn ich bin 2014 in den Iran zurückgekehrt und habe dort gelebt bis 2020. Und 2019 sind da schon Proteste ausgebrochen, die auch gewaltvoll waren, die viele Menschenleben gekostet haben, weit noch vor Mahsa Amini und der feministischen Revolution.
Es gab ja jede Menge Aufstände im Iran. Das kriegt man hier manchmal gar nicht so richtig mit. Also der Aufstand 2022, Frau, Leben, Freiheit eben nach dem Tod von Jina Amini. Ich glaube, das haben wir alle noch sehr gut im Kopf, aber die Aufstände davor gar nicht so richtig, ne?
Ja, richtig. Also 2019 gab es die ersten Aufstände, da ging es um den Benzinpreis, der über Nacht erhöht worden ist und die Proteste sind sehr gewaltvoll ausgeartet. Dementsprechend gab es da schon auch eine Situation im Iran, die sich stark zugespitzt hat. Damals habe ich noch im Iran gelebt.
Und bist du mit auf die Straße gegangen? Hast du mit protestiert?
Es ist für mich zum Teil noch gefährlicher. Also ich war zum Teil auf der Straße, aber es ist noch gefährlicher, weil ich doppelte Staatsbürgerin bin. Das bedeutet, wenn ich dort in gewisse Situationen gerate, dann ist das nochmal für mich anders, kann es anders gefährlich sein als für IranerInnen, was mich aber nicht daran gehindert hat, auch teilzunehmen. Es ist eine sehr schwierige Situation gewesen. Ich bin aus der Situation aus dem Iran wieder nach Deutschland zurückgekehrt, aber die Lage für mich oder die Perspektive, die sich hier von außen auf die Politik im Iran, aber dann auch 21 auf Afghanistan und überhaupt den Nahen Osten, wenn man das jetzt so sagen will, weiter eskaliert ist, hat mich sehr mitgenommen. Also ich habe versucht, mich auch an dem afghanischen Geschehnissen zu beteiligen und für die Frauen einzusetzen. Für viele, die zu dem Zeitpunkt aktiv waren in der Politik und in der Kultur in Afghanistan und mit der Rückkehr von den Taliban sehr gefährdet waren und sehr schnell das Land verlassen mussten. Und diese politische Hilflosigkeit, aber auch der Versuch, daran trotzdem teilzuhaben und mitzuhelfen, das ist sehr belastend und das hat stetig zugenommen mit den Jahren. Also jetzt auch mit der Situation in Gaza und nun auch im Iran, im Libanon. Also es ist stetig eine Belastung und ich denke, dass wenn jemand wirklich Krieg erlebt hat und eben nationalistische Gedanken erstmal außen vor lässt, dann betrifft es einen immer, wenn es irgendwo Krieg gibt, wenn es irgendwo Auslöschung von zivilen Leben gibt, dann betrifft es einen immer.
Lass mich noch einmal eine neugierige Frage stellen. Du bist ja, als du in den Iran zurückgekehrt bist und dann ein paar Jahre dort gelebt hast, da wusstest du ja halbwegs, was dich erwartet. Wie kann man denn freiwillig in ein Land gehen als Frau, wo man sich auf der Straße nur mit Kopftuch zeigen lassen darf? Wie ist denn das?
Also ich denke, dass der Umstand der Bekleidung eine Sache für sich ist. Ich finde es auch in der Debatte eben wichtig zu erwähnen, dass es eben viele Musliminnen gibt, auch hier in Deutschland, die freiwillig den
Natürlich.
Hijab.
Aber im Iran ist es keine Freiwilligkeit.
Nee, genau. Also es ist wichtig zu sagen, dass es eben nicht um die freiwillige Entscheidung geht, ein Hijab zu tragen. Aber es geht eben um die Willensfreiheit der Frauen, sich so zu bekleiden, wie sie das
Und dafür
wollen.
Haben sie gekämpft.
Dafür kämpfen sie fortwährend. Also man muss dazu sagen, dass es diesen Kampf schon von Tag 1 gab in der Revolution, als das Gesetz für den Hijab kam. Es gibt auch einige Bilder und Dokumentationen.
Das heißt, es ist über 40 Jahre her.
Ja, also dieser Kampf würde ich als ein fortwährender bezeichnen. Es wird immer in den Medien und eben aus der Außenperspektive so wahrgenommen, als wäre das jetzt etwas, was auf einmal präsent ist. Aber die Frauen erkämpfen sich sozusagen ihre Stärke innerhalb der Gesellschaft und ihre Abneigung gegen die Gesetze, die sie unterdrücken, schon seit sehr vielen Jahren.
Aber würdest du denn sagen, dass sie Erfolg hatten? Ich habe gelesen, dass Frauen im Iran jetzt vor den Angriffen, über die wir reden, sich tatsächlich mehr getraut haben und bewusst auf die Straße gegangen sind, ohne Kopftuch. Und obwohl die Mullahs versucht haben, dieses Kopftuchgesetz sogar noch zu verschärfen, wurde es offenbar nicht durchgesetzt vom Regime. Das heißt, es gab seit den über 40 Jahren, wo Frauen für ihre Freiheit gekämpft haben, und Freiheit bedeutet ja, ich entscheide, ob ich den Hijab trage oder nicht, und nicht, niemand will den Hijab haben. Ich glaube, das ist auch so ein Irrtum, den viele Leute hier im Westen hatten, dass sie immer dachten, die Frauen wollen auf keinen Fall den Kopftuch. Nein, es gibt ja viele Iranerinnen, die sich auch als gläubig verstehen und deswegen Hijab tragen und sagen, ich will es selbst entscheiden und meine Tochter soll es auch selbst entscheiden. Aber gibt es denn da irgendeine positive Entwicklung, dass die Frauen es tatsächlich geschafft haben, sich in 40 Jahren mehr Rechte zu erstreiten? Ich meine, wenn man sich die Unterdrückungsmaschinerie anguckt der Mullahs, kann man sich das ja kaum vorstellen.
Also es ist definitiv komplex und da muss man wirklich auf viele Aspekte genau eingehen. Ich hoffe, dass ich zumindest die wichtigen Aspekte hier kurz zusammenfassen kann. Also dieser Kampf, der sich eben über die 40 Jahre zieht, ist ein gesellschaftlicher, den Frauen sich angenommen haben. Ich würde die Mahsa Amini-Proteste, die ja hoffnungsvoll darin waren, dass sie in einer gesamtheitlichen Revolution münden, als absolut erfolgreich bezeichnen. Denn es hat eben nicht nur Frauen bewegt und es ist für mich ein Feminismus, der sehr einheitlich und tiefgreifend ist, weil die Menschen sich zueinander gestellt haben, ob Frauen oder Männer. Und dadurch hat sich etwas in der Kultur bewegt. Also wir hatten eine Verschiebung der Kultureinstellung der Gesellschaft im Iran. Und ich denke, dass das ein sehr großer Erfolg ist für die Frauen, dass sie auch fortwährend, als die medialen Berichte nicht mehr ihr Fokus darauf gelenkt hatten, trotzdem eben ohne den Hijab auf die Straße gegangen sind, trotzdem diesen Protest weitergetragen haben im alltäglichen Leben und sich dem gestellt haben. Und das zeugt von einer unglaublichen Stärke. Und das sollte man den Frauen zuschreiben. Auch afghanische Frauen unter den Taliban haben versucht, Proteste weiterhin anzubringen für ihre Freiheit auf oder ihre Rechte auf Education und auf zivilrechtliche Gegebenheiten, die ihr Leben betreffen.
Menschenrechte, die auch Recht auf Bildung, Recht auf Arbeit, genau. Und so weiter und so weiter.
Und das zeugt einfach enorm von enormer Stärke. Dieser Prozess ist natürlich immer mit Gegengewalt versehen. Natürlich versuchen das Mullah-Regime im Iran, aber auch die Taliban und ich denke auch in vielen arabischen Ländern, versuchen dieses Patriarchat aufrechtzuerhalten.
Und in Amerika wird ja versucht, es wieder aufzubauen.
Ja, genau so. Also ich denke, das ist auch wichtig, dann das auszuweiten, also was passiert eigentlich gerade auch in der sogenannten westlichen Welt, der ja auch viel mehr und mehr dem Populismus und dem Faschismus sich zuwendet. Also das hat alles einen gewissen Zusammenspiel und da sehe ich genau die gleichen patriarchischen Voraussetzungen, die
und Entwicklungen ja, und so vor allen Dingen auch diese patriarchale Gedankenwelt.
Ja.
Ne?
Ja.
Lass uns noch mal über die aktuelle Situation reden. Also wir erfahren ja einiges jetzt in dieser kriegerischen Auseinandersetzung zwischen Israel und dem Iran, wie es in Israel aussieht, obwohl es auch da Zensur gibt. Aber über die Lage der Menschen im Iran wissen wir wirklich ausgesprochen wenig. Hast du in den letzten Tagen Kontakt zu Verwandten gehabt?
Ja, also ich arbeite auch nach wie vor eigentlich viel mit dem Iran. Ich habe sehr viele Freunde und Familie im Iran. Dadurch habe ich immer Kontakt zum Iran.
Trotz dieser Probleme mit dem Netz?
Ja, also wir haben in den Tagen, wo es gar kein Internet mehr gab, einfach SMS geschrieben oder auch mal telefoniert, obwohl das sehr kostspielig ist. Die Situation ist in jeglicher Art für die Menschen verheerend. Denn tatsächlich gibt es eine ganz schlimme Wirtschaftslage im Iran, auch schon vor diesen Angriffen.
Und einige der Proteste in den vergangenen Jahrzehnten richteten sich ja auch danach. Wir sprachen ja am Anfang darüber.
Richtig. Dementsprechend ist die Lage der Menschen verheerend. Die Auseinandersetzung zwischen den Menschen und ihrer Regierung wächst immer stetig. Es wurden viele Menschen hingerichtet nach den Mahsa Amini-Protesten. Die Lage in den Gefängnissen ist sehr prekär. Und tatsächlich gab es sowieso eine Entwicklung eben durch diese Proteste, die sich die Menschen angenommen haben, ein Prozess, den sie selbst eigenständig aus eigener Kraft vorangetrieben haben, um eine Reform oder einen Wechsel von dem Regime herbeizuführen. Und sie haben die wirtschaftlich schlimme Lage ausgehalten, die sich natürlich auch auf ihre Ressourcen widerspiegelt. Also wir haben jedes Jahr im Sommer streckenweise keine Elektrizität, keine Wasserversorgung. Und all das haben die Menschen hingenommen.
Und es gibt ja auch die Auswirkungen der Sanktionen, der internationalen.
Das spiegelt sich sehr stark auf die wirtschaftliche Lage und auch, dass das Regime sich eben entschieden hat, sehr viele Investitionen zu machen für die Raketen, die jetzt auf Israel abgeschossen werden, für die Proxy-Gruppierungen, die...
Erklär mal, dann, Proxy-Gruppierungen?
Proxy-Gruppierungen sind, dass eben der Iran sehr viel in Syrien investiert hat, in Hezbollah investiert hat, in Hamas investiert hat.
Das heißt, in Terrororganisationen, die außerhalb des Iran operieren, aber Israel aus dem Ausland, also aus dem iranischen Ausland angreifen.
Ja, oder beziehungsweise, wo es halt eben auch eine gewisse ideologische Gemeinsamkeit gibt und dadurch hat man das supportet und finanziert. Und aber die Menschen im Iran sind dabei arm geblieben. Es wurde nicht in ihren Sozialstrukturen Kapital angelegt. Es war sehr schwierig für sie, ihr Leben zu bestreiten. Und dadurch waren die Menschen, die Zivilbevölkerung sowieso in einer gewissen Notlage. Und den Angriffen ist es umso schlimmer geworden. Also wir reden eben von Evakuierungswarnungen für Städte wie Teheran, wo 15 Millionen Menschen etwa leben, die auf einmal ihre Wohnung verlassen mussten, die nicht wissen, wenn sie jetzt heute ihren Job verlassen, ob sie nächsten Monat noch ein Einkommen haben, die natürlich auch nicht alle eine Möglichkeit haben, sich woanders eine Bleibe zu suchen.
Ja, vor allen Dingen, wenn sie wenig Geld haben. Also es gibt ja, diese Bilder sehen wir, iranische Familien, die in die Türkei gehen, aber dazu brauchst du ja auch Kohle. Du kannst ja nicht einfach, wenn du ganz wenig Geld hast, kannst ja nicht deine Familie einpacken und mal kurz Urlaub in der Türkei machen, während zu Hause die Bomben fallen.
Also tatsächlich ist es so, dass es natürlich auch eine Oberschicht oder Klassenunterschiede die iranische Gesellschaft bestimmen. Das bedeutet, alle, die eigentlich auch eine Möglichkeit hatten zu gehen, auch die sind, die aus einer Oberschicht kommen. Und die Menschen, die tatsächlich in Teheran zurückgeblieben sind, sind die wirklich Armen. Das ist ganz klar. Also man muss sich das einfach vorstellen. Da kommen wir wieder auf meine Erfahrung aus dem Krieg zurück. Es ist einfach sehr schlimm zu wissen oder nur auch die Geräusche vom Krieg zu hören. Also das bedeutet, die Bomben zu hören, die Raketen, zu wissen, dass man angegriffen wird und auch diese Ungewissheit, dass was jetzt passieren wird, wie lange das dauern wird. Und
nicht richtig schlafen zu können, denn die Angriffe passieren ja meistens nachts und man weiß ja, was es bedeutet, wenn Menschen ständig in Angst sind, deswegen nicht schlafen können, aber eben auch nicht schlafen können, weil sie gucken müssen, wo sie sich in Sicherheit bringen. Aber das, was ich wirklich absolut brutal finde, ist, dass dieses Mullah-Regime zwar für sich Schutzräume geschaffen hat, also für die Regierung, für die Oberschicht, aber die Bevölkerung ja überhaupt keine Schutzräume hat.
Ja, also die iranische Bevölkerung ist sich, denke ich, nicht nur jetzt in dieser Lage, sondern auch schon in anderen Situationen. Und als es auch die Mahsa Amini-Proteste gab, ganz darüber im Klaren, dass es keinen Schutz international hat, also dadurch, welche Entscheidung für das Land getroffen werden, welche Politik ausgeführt wird. Und keine Wertschätzung und auch keinen Schutz von der eigenen Regierung. Das bedeutet, wir sprechen von einer Gesellschaft, die weiß, die ist auf sich allein gestellt und die eben genau aus ihrer eigenen Kraft die feministische Proteste angeführt hat, weil sie wissen, dass sie eine eigene Strategie entwickeln müssen.
Funktioniert das? Also gibt es da jetzt in dieser extremen Situation, bei dem, was du mitbekommst über deine Familie, über deine Freunde und Freundinnen, gibt es da Solidarität, Zusammenhalt, gegenseitige Unterstützung?
Ja, es gibt Solidarität, Unterstützung. Ich würde die iranische Gesellschaft als eine Gesellschaft bezeichnen, die sehr hohe Werte vertritt und es auch ein Zusammenspiel und eine Zusammenkunft von menschlichen Werten untereinander wirklich lebt. Und dieser Zusammenhalt ist wirklich einzigartig. Das ist auch der Grund, warum ich tatsächlich meine Zukunft im Iran sehe. Und ich möchte mit diesen Menschen leben. Ich möchte dort leben. Ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, wo ich diesen Zusammenhalt und diese Stärke und diese Werte nicht so stark fühle wie bei den Menschen, die sogar in einer prekären Situation fähig sind, diesen Zusammenhalt füreinander zu erbringen.
Da gebe ich dir völlig recht. Aber sag mal, wir haben auf der einen Seite die Mullahs mit ihrer Todesrhetorik und die nichts anderes an Vokabular als eine kriegstreiberische Sprache haben. Aber wenn man sich mit IranerInnen hier in Deutschland unterhält, sagen die immer, dass die iranische Bevölkerung im Iran keine feindselige Haltung gegenüber Israel hat. Ist das so?
Also ich würde sagen, dass man solche Aussagen nicht verallgemeinern kann. Ich denke nicht, dass grundsätzlich auch die politischen AktivistInnen eine Feindseligkeit in dem Sinne oder die gleiche Rhetorik wie das Mullah-Regime verfolgen wollen. Aber es gibt definitiv eine Kritik und diese Kritik ist auch berechtigt. Also die Situation ist sehr, sehr komplex. Man muss sich das so vorstellen, wir haben sozusagen von Kindheit an schon in unseren erste Klasse Lehrbücher Bilder von palästinensischen Bevölkerung, die leidet, die vertrieben wird.
Das heißt, die palästinensische Situation wird sozusagen instrumentalisiert, um den ideologischen Boden bei Kindern zu schaffen im Iran?
Also auf eine gewisse Art ja, aber das Interesse dafür, dadurch, dass es schon in den Büchern und als Propaganda vermittelt wird, ist nicht sehr groß. Ich denke, dass es dabei wichtig ist zu sagen, dass das wiederum teilweise auch von Netanyahu benutzt worden ist, wenn wir jetzt von den Kriegsherren auch speziell sprechen, wie am Anfang der Sendung. Netanyahu hat sich am Tag 1 vom Krieg den Menschen im Iran zugewandt und hat eben ihnen mitgeteilt, dass dieser Krieg nicht gegen sie ist und dass eigentlich nur Militäranlagen in Beschuss genommen werden. Er hat sich auch diesem Satz Frauen leben Freiheit angenommen.
Wie fandst du das denn?
Also ich denke, dass viele, viele IranerInnen das sehr vermessen finden. Und ich denke, dass das sehr vermessen gegenüber den Frauen ist, die da tatsächlich, wie gesagt, seit den 40 Jahren nach wie vor jeden Tag eigentlich protestieren. Gewaltlos.
Also man geht ja auch davon aus, dass Israel eigentlich einen Regimewechsel im Iran will. Kannst du dir vorstellen, dass das, was du beschrieben hast, diese wahnsinnige Widerständigkeit der iranischen Bevölkerung, vor allen Dingen auch der Frauen, dass die unter dieser Kriegssituation, wenn Bomben fallen, dass das in irgendeiner Form gestärkt werden kann?
Nein, also ich denke, Frieden kann nicht mit Bomben kommen. Es ist eine Sabotage der gewaltlosen Proteste von Frauen im Iran. Und überhaupt sich dem anzunehmen und einem Slogan, der eigentlich von kurdischen Frauen kommt, der für wirklich eine Frauenstärke steht, die sozusagen in die eigene Propaganda zu verweben, ist absolut ein No-Go. Ich benutze dieses Wort. Es ist auch
zynisch.
Es ist ein No-Go. Es ist nicht anders zu sagen. Und ich denke, wenn Israel und die USA sagen würden, wir haben unsere eigenen Interessen, gut oder schlecht, wir führen das jetzt aus. Aber sich zu erlauben, die Menschen anzusprechen, zu glauben, dass man ihnen Frieden mit Bomben bringt, sich der feministischen Bewegung im Iran wirklich...
Sie zu okkupieren,
das ist unglaublich. Das ist eine Beleidigung an jede Frau, die da mit ihrer eigenen gewaltlosen Stärke für etwas einsteht und für gewisse Werte. Die iranische Bevölkerung und die Frauen haben diesen Kampf nicht über 40 Jahre ausgestanden, um sich das jetzt nehmen zu lassen, damit eben Kriegsherren jetzt erscheinen und sich als die Helden
Befreier und die Helden die Befreier des Landes und der Frauen im Iran.
Aber es ist nicht in Ordnung.
Was ist denn eigentlich das Ziel, also jetzt vor den Angriffen Israels, was ist eigentlich das Ziel der Protestbewegung, der Opposition im Iran? Geht es darum, das System zu reformieren, also zu sagen, wir sind zwar ein Gottesstaat, aber wir wollen hier nicht mehr diese Repressionen? Oder geht es tatsächlich darum, dieses Regime wegzufegen, weil es einfach ein diktatorisches Terrorregime ist?
Also ich denke, dass das vor allem eine Frage ist, den man Menschen stellen sollte, die dauerhaft im Iran leben. Ich finde es sowieso immer sehr schwierig, bestimmte Analysen, Prognosen, Meinungen zu vertreten, während ich hier in Berlin sitze. Das ist echt schwierig.
Aber du redest ja mit vielen Menschen, das hast du ja vorhin erzählt. Also mit deiner Familie, mit Freunden, mit Freundinnen.
Ja,
ich finde, da kriegst du doch ein Gespür dafür, wo soll es eigentlich hingehen in diesem Land, jetzt mal jenseits von Krieg.
Ich finde es halt eben wichtig, das vorauszusagen, weil man das wirklich den Menschen letzten Endes im Iran überlassen sollte, wohin sich etwas bewegt. Allgemein sind die Meinungen geteilt. Also es gibt Meinungen darüber, dass es sehr schwierig werden würde, ein ganzheitliches Regime komplett zu stürzen. Und ich rede von ganzheitlich, weil man muss sich das in der Realität vorstellen. Also ein Regime, was über 40 Jahre in einem Land ist, das bedeutet Generationen an Familien, die auch Teilhabe an dem Regime haben. Das bedeutet, sie haben Eigentum, sie haben Reichtum. Das bedeutet, dass wenn
sie haben
jetzt,
Jobs,
sie haben Jobs, sie haben Posten. Das bedeutet auch, wenn jetzt die Mullahs, die veraltert sind, die alten Männer gehen, werden ihre nächsten Generationen an Kinder, die meistens auch im Westen in Universitäten gegangen sind, eigentlich wie ganz normale Geschäftsleute aussehen und den Eigentum ihrer Familien übernehmen werden, die aber in den Mullah-Familien aufgewachsen sind. Sie werden diese Werte weiterhin im Iran irgendwie einbringen. Wir wissen das auch sehr gut aus Deutschland. Es ist sehr schwierig, wenn es ein totalitäres Regime über viele Jahre gab, ist es sehr schwierig, das komplett aus dieser Gesellschaft.
Das dauert eine ganze Zeit, bis sozusagen alle, die daran in irgendeiner Form beteiligt waren und auch Nutznießerinnen waren, bis die wirklich weg sind. In Deutschland hat man das ja nach dem Nazi-Regime gesehen. Also an wie vielen Stellen immer noch die alten Nazis saßen.
Ja, aber also die Entnazifizierung in Deutschland konnte nur auch bis zu einem gewissen Grad vollzogen werden. Dementsprechend ist eben die Grundfrage, eine oberflächlicher Regimewechsel, was bedeutet das?
Aber sag mal, regt dich das nicht wahnsinnig auf, diese unglaubliche Doppelmoral, dass die Mullahs die Menschen im eigenen Land, vor allen Dingen die Frauen, brutalstmöglich unterdrücken, aber ihre eigenen Töchter und Söhne ein Leben in Freiheit im Westen führen?
Ja, und davon gibt es sehr, sehr viele Beispiele.
Und wissen das die Leute im Iran?
Die Leute im Iran wissen das. Und bei den Mahsa Amini-Protesten ging es vor allem auch den Menschen darum, wenn die westlichen Regierungen etwas für sie machen wollen und für die Frauen im Iran, dann sollten eben genau diese Menschen auch auf Sanktionslisten kommen. Sie sollten eben
nicht mehr profitieren von der Ausbeutung des Landes über ihre Familien, die im Land sind und dort die Menschen unterdrücken.
Richtig. Und das wurde eben nicht gemacht. Also auch nicht von der außenpolitischen Ministerin Baerbock, die sich sehr als feministisch betitelt hat.
Was mich damals gewundert hat bei den Protesten, also den letzten Protesten im Iran, dass auch die deutschen frauenbewegten Frauen so verhalten waren, dass sie sozusagen nicht lautstark hingegangen sind und sich für die Frauen im Iran stark gemacht haben.
Ja, also ich denke eben genau, dass die ursprüngliche Idee der feministischen Zugehörigkeit und auch Support füreinander gerade nicht in der Welt so gelebt wird, wie es sein könnte oder sollte. Aber diesen Zusammenhalt zwischen den Frauen und dass sie sich füreinander einsetzen, den gibt es nicht.
Würdest du das wirklich so? Genau, das wollte ich dich fragen. Würdest du das so radikal sagen? Den gibt es nicht, aber eben
hast du. Genüge.
Hast du es ja eingeschränkt.
Und dadurch ist es auch sehr wichtig, dass sich die Menschen dafür eingesetzt haben, dass es eben diese feministische Bewegung gibt, weil die feministische Bewegung enorm dazu beigetragen hat, auch zu diesen menschlichen Werten, über die wir gesprochen haben. Jeder hat sein Leben dafür riskiert, weil jemand anderem ein Unrecht getan worden ist.
Mhm.
Und das ist ja das Wichtige. Wer würde heute, wenn hier jemandem Unrecht getan wird, dafür sein Leben riskieren? Und genau darin sehen wir die Werte dieser Gesellschaft. Sie haben sich dafür eingesetzt, weil Mahsa Amini Unrecht getan worden ist, haben sie diese Protestbewegung
ja, aber natürlich, weil alle Mütter und eben auch einige Väter und viele Frauen das Gefühl hatten, es kann mir auch passieren.
Genau.
Es kann meiner Tochter passieren, genau. Es kann meiner Schwester passieren.
Ja, richtig. Also es kann im Prinzip jedem passieren und dadurch weiß ich nicht, ob ich jetzt sagen kann, ob die Menschen nur eine Reform wollen oder ob sie einen Regimewechsel wollen. Natürlich würden sie sich definitiv wünschen, dass es ein Referendum gibt. Sie würden sich wünschen, dass dieses Regime zugibt, dass sie sozusagen an einem Schlusspunkt dieser Regierung angekommen ist. Sie würden sich wünschen, dass sie sich organisieren können, neu organisieren können, dass es neue demokratische Parteien gibt, die sich für ihre menschlichen Werte einsetzen. Sie würden sich wünschen, dass es eine Regierung gibt, die sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch sich um das Land kümmern kann und sie versorgen kann. Und sie sind sehr bereit, dafür zu arbeiten. Sie sind sehr bereit dafür, wirklich vorbildliche BürgerInnen innerhalb einer Gesellschaft zu sein, die definitiv nicht auch wirklich viel mehr will, als eben die Freiheit zu entscheiden, was sie anziehen, die Freiheit, dass Frauen gleichberechtigt sind, die Freiheit, dass ihre Kinder in Sicherheit sind. dass es einen Mutterschutz gibt, dass es die Möglichkeit gibt, dass sie in jegliche Positionen sich mit einem freien Geist engagieren können und nicht mit einer ideologischen Voraussetzung. Es gibt Frauen auch in der iranischen Regierung, aber es können nur Frauen, also es gibt auch eine
Sprecherin. Natürlich Frauen, die auf Linie sind.
Genau, die auf Linie sind. Und Frauen mit einer anderen Einstellung und Meinung sollten auch die Möglichkeit haben, ihre Potenziale innerhalb der Gesellschaft auch in der Regierung ausleben zu können. Und das ist eben nicht der Fall und das ist, was sich die IranerInnen wünschen.
Mhm. Du hast jetzt so wunderbar beschrieben, was sich die IranerInnen wünschen. Was wünschst du denn dem Land und den Leuten?
Ich würde mir wünschen, dass die Menschen sich frei fühlen. Ich würde mir wünschen, dass ihre schönen Werte, die sie mir vermittelt haben, auch anderen Menschen aus allen Ländern vermitteln können, dass sie ein offenes Land sind, weil sie sehr offene Menschen sind, dass sie ihre Potenziale leben können, dass sie im Frieden leben können und dass sie die intellektuelle Art und Weise, wie sie ihre Gesellschaft gestalten wollen, auch die Möglichkeit dazu haben, das wirklich zu leben.
Vielen Dank, Afsun. Es war sehr schön, dass du da warst. Wir sind uns sicherlich nicht an allen Punkten einig, aber dazu ist so ein Gespräch ja da.
Danke, danke für die Einladung. Es war schön, mit dir zu sprechen.
Meist sind es Männer, die über die Nachrichten und Geschichten in den Medien bestimmen. Doch nicht hier bei mir.
Hallo Bascha, hier ist Carina aus Taipei und mir ist hier eine interessante Geschichte sprichwörtlich über den Weg gelaufen. Es geht um eine junge Frau, die sich für sichere Straßen einsetzt. Sie heißt YCU und hat 2023 den Verein Vision Zero mitgegründet. Der kämpft für null Verkehrstote und bessere Gehwege. Denn allein letztes Jahr sind in Taiwan 366 Menschen überfahren worden und insgesamt gab es fast 3000 Verkehrstote. Das sind ungefähr so viele wie in Deutschland, obwohl Deutschland viermal so viele Menschen hat. Der Grund sind Taiwans laxe Führerscheinprüfung und zu wenig Verkehrskontrollen, aber auch fehlende Infrastruktur. Nicht mal die Hälfte der Straßen hat überhaupt Gehwege und oft sind die nur auf den Boden gemalt. Das Ergebnis sind viele traurige Unfälle. Besonders häufig trifft es Kinder mit ihren Eltern und ältere Menschen. Halt all die, die nicht schnell genug unterwegs sind. YCU hat ihren Vater auf diese Weise verloren und sie sagt, die ständigen Verkehrsunfälle sind in Taiwan ein kollektives Trauma. Vision Zero hat daher Großdemos organisiert und seither wurde ein strengeres Verkehrssicherheitsgesetz verabschiedet. Jetzt will die Aktivistin das Bewusstsein in der Bevölkerung stärken, mit Spaziergeh-Festivals und anderen kreativen Aktionen. Ich bin ja selber jeden Tag auf Taiwans Straßen unterwegs und ich bin ihr dafür sehr dankbar. Denn ich finde auch, die Straße gehört uns allen.
Danke, liebe Carina, dass du dich aus Taiwan gemeldet hast. Es ist schon toll, was eine einzelne Frau erreichen kann, oder? Carina Rother gehört zum Netzwerk Deine Korrespondentin. Mehr zu den Korrespondentinnen findet ihr in den Shownotes. Was wäre dieser Podcast wohl ohne dich und deinen Ärger, liebe Silke? Hier kommt Silke Burmeister mit ihrer Kolumne.
Sexistische Kackscheiße. So, und nun ich. Und das sauer wie selten. Oder besser gesagt, Endzeit verärgert. Weiß noch jemand, was eine Moräne ist? Als Moräne bezeichnet man die Gesamtheit des von einem Gletscher transportierten Materials, im Speziellen die Schuttablagerungen, die von Gletschern bei ihrer Bewegung mitbewegt werden. Ich bin so eine Moräne. Der Schutt, den ich mittrage, ist die Wut, ist der Groll über die Auswüchse von 5000 Jahren Patriarchat, über seine Zwänge, seine Ängste. Und ich walze auf Mainz zu. Ich komme, um das ZDF unter mir zu begraben. Der öffentlich-rechtliche Sender hat seit gut 30 Jahren die Reportagereihe 37 Grad im Programm, in der alle möglichen menschlichen Aspekte unserer Gesellschaft ausgeleuchtet werden. Eine neue, sehr gelungene Folge heißt Weiblich, Ü50, viele Liebhaber und stellt drei Frauen vor, die sehr offen über ihr Sexleben sprechen. Darüber, dass sie ein Arrangement mit dem Ehemann haben, in den Swingerclub gehen und dort bitte mit möglichst vielen Männern an einem Abend vögeln. davon im Berührungskult des Tantra Erfüllung zu finden und aktuell 2 Liebhaber zu haben. Und davon, nach einem Leben als Frau ohne erkennbare Eigenschaften, seinen Kink, den Körper in Szene zu setzen, in der sexpositiven Szene Berlins gefunden zu haben. Es sind Frauen, wie sie einem jeden Tag begegnen. Als Sachbearbeiterin, als Beamtin, als Hausfrau, als Ärztin. Keine ist über die Maßen attraktiv. Im Gegenteil, hat man gedacht, für Sex in Frage zu kommen, sei eine Frage des Äußeren? Nö, das zeigt die Reportage, ist es nicht. Der Film ist eine Wohltat, eine Befreiung. Jede ältere Frau, die auch nur annähernd Zweifel an ihrem Sexleben hat oder die keins hat, sollte ihn sehen. Er kann das Leben verändern. Warum also die Verärgerung? Weil die Verantwortlichen beim ZDF beschlossen haben, dass der Film in der Mediathek erst ab 22 Uhr einsehbar ist. Jugendliche unter 16 Jahren sollen geschützt werden. Lustige Annahme, dass Jugendliche unter 16 Jahren, die es gewohnt sind, auf dem Schulhof Gangbang und Hinrichtungsvideos anzuschauen, Interesse daran haben könnten, aus ihrer Perspektive steinalten Frauen zuzuhören, wenn sie über ihr Begehren reden. Wie gesagt, sie reden. Es sind keine pornografischen Inhalte zu sehen, kein nackter Busen, nichts, das einem nicht täglich auf bild.de entgegenkäme. Ältere Frauen reden über ihr Begehren, ihren Körper, ihre Lust. Das reicht im Patriarchat, um Frauen hinter einer Zugangsbeschränkung verschwinden zu lassen. Denn weibliche Lust macht vor allem eins, Männern Angst. Sie ist eine Urgewalt wie weibliche Wut. Es sind die 2 Zustände weiblichen Seins, die die Kraft haben, männliche Ordnung niederzuwalzen. Das gilt es zu verhindern, mit allen Mitteln, die so ein Patriarchat hat. Den Mädchen etwa einzureden, Wut zieme sich für Mädchen nicht, und später dann, indem man den erwachsenen Frauen vor 22 Uhr die Stimme abdreht. Ich dachte, ich wollte vor lauter Wut das ZDF platt machen. Jetzt denke ich, wie armselig, wie klein und würstelig hier deutlich wird, wie wenig man sich Frauen gewachsen fühlt. Welche enormen Ängste man im Jahr 2025 vor erwachsenen, selbstbewussten Frauen hat. Die Bedrohung scheint so groß, dass das Patriarchat zu paternalistischen Mitteln greift, um Kontrolle herzustellen und zu zeigen, wer das Sagen hat. Und wer festlegt, wie viel weibliche Lust erlaubt ist. Ich glaube, ich walze das ZDF doch nieder.
Danke, liebe Silke. Aber bei allem Ärger gibt es ja auch die guten Nachrichten. So wie diese. Das Bündnis Parität Jetzt hat in dieser Woche einen Aktionstag ausgerufen. Die Frauen und durchaus auch einige Männer sind vor den Bundestag gezogen, um laut, deutlich und sichtbar für eine Wahlrechtsreform und für ein Paritätsgesetz zu demonstrieren. Aktueller Anlass ist, dass der Frauenanteil im neuen Bundestag mal wieder krass zurückgegangen ist. Er liegt bei gerade mal 32%, vor allem, weil die Union und die AfD so wenig weibliche Abgeordnete haben. Ihr wisst nicht so richtig, was das Paritätsgesetz ist und warum es vor allem wichtig für Frauen ist. Das Paritätsgesetz soll dafür sorgen, dass es endlich mehr Frauen in allen deutschen Parlamenten gibt. Am besten sollen dort genauso viel Frauen wie Männer vertreten sein. Frauen sollen endlich mehr Chancen und Möglichkeiten bekommen, Politik mitzugestalten. Die wichtigste Forderung auf dem Weg zur Gleichberechtigung ist ein paritätisches Wahlrecht. Das sagt die ehemalige Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth. Die CDU-Politikerin streitet seit Jahrzehnten für Gleichberechtigung und demokratische Teilhabe. Und deshalb ist sie auch Ehrenmitglied des Vereins Parität Jetzt, zu dem 80 Organisationen gehören. Zur Begründung sagt Rita Süssmuth: Nur wer im Parlament mitentscheiden kann, hat auch die Macht zu gestalten und gesellschaftliche Veränderungen herbeizuführen. Also, wenn auch ihr nicht hinnehmen wollt, dass so wenig Frauen in der Politik vertreten sind, macht den Bundestagsabgeordneten in eurem Wahlkreis richtig Druck, damit ein Paritätsgesetz kommt. So, das war's für diesmal. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Podcast in 14 Tagen. Teilt Mikas Matrix, abonniert den Podcast, hört die weiteren Folgen und schreibt mir auf Instagram, wenn ihr euch freut oder meckern wollt. Aber ich will euch nicht gehen lassen, ohne euch noch eine Erkenntnis von Almut Schmale-Riedel mitzugeben. Die Psychotherapeutin sagt: Ich schätze meine Wut, denn sie macht mich lebendig. Sie gibt mir Energie, um mich für mich selbst, meine Werte, meine Standpunkte und meine Bedürfnisse einzusetzen. Tschüss, tschüss.
Mikas Matrix ist eine Produktion von Funke. Redaktion: Bascha Mika und Beate Bickelhaupt. Produktion: Simon Eichinger. Rubriken: Silke Burmeister und das JournalistInnen-Kollektiv Deine Korrespondentin.
Ein Podcast von Funke.